In Strophe 4 heißt es, Christus hat den Tod vernichtet. Seine Fesseln er zerriss. Unverderblichkeit ans Licht kam. Auferstehung ich genieß. Halleluja. Auch das ist unsere Wirklichkeit heute Morgen. Ich mag mal noch ein paar Verse aus Römer Kapitel 5 vorlesen. Ab Vers 6 heißt es, denn Christus ist, als wir noch schwach waren, zur bestimmten Zeit für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen. Um des Guten willen entschließt er sich vielleicht zu sterben. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr nun werden wir durch ihn vom Zorn errettet werden, nachdem wir jetzt in seinem Blut gerechtfertigt worden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir errettet werden in seinem Leben, nachdem wir versöhnt sind. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Lob den Herrn. Ich habe das so geschätzt. Die Reihenfolge hier. Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Damit fing es an. Der Herr hat angefangen. Und dann heißt es weiter, wie viel mehr nun werden wir errettet in seinem Leben, nachdem wir versöhnt sind. So, wir haben nichts beigetragen. Der Herr hat es gemacht, aber wir haben jetzt Anteil. Und es ist auch so gut, wie es hier mehrfach heißt, jetzt. So, das sollen wir wirklich in Anspruch nehmen. Für heute, für jetzt. Ich bin jetzt versöhnt. Ich kann jetzt Anteil haben. Lob den Herrn. Herr, wir loben dich.
Apostelgeschichte 3, 18 bis 21. Tut nun Buße und kehrt um, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Lobt den Herrn, wir können Buße tun, das ist wunderbar, gell? Es gibt einen Weg zurück. Und was mich auch angesprochen hat, Petrus spricht hier von der Zeit der Wiederherstellung aller Dinge. Im ersten Kapitel in der Apostelgeschichte fragen die Jünger ja den Herrn, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Es gibt eine Zeit der Wiederherstellung, aber noch nicht sofort. Dazwischen ist ein Geheimnis. Das haben wir am Dienstag gelesen in der Gebetsversammlung in Kolosser 2. Gell? Da geht es um die Gemeinde. Das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist. Lobt den Herrn, gell? Diese Errettung beinhaltet auch, dass wir jetzt in seinem Reich, in seiner Gemeinde sind, in diesem Geheimnis, das uns offenbart ist. Lobt den Herrn. Und danach gibt es die Wiederherstellung aller Dinge auch. Ja, der Römer sagt ja auch, die Schöpfung wartet schon auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. So eine wunderbare Hoffnung haben wir. Lobt den Herrn. Und heute sind wir in diesem Geheimnis seiner Gemeinde dabei. Amen.
Die Überschrift wurde ja schon vorgelesen, wir können sie nochmal zusammenlesen. Der Gott aller Gnade.
1. Petrus 5, 10 bis 12.
Kapitel 4, Vers 10 und danach Kapitel 1, Vers 13. Und dann machen wir noch weiter mit Titus 2, 11 bis 13.
Wir waren ja ziemlich lange im 1. Petrus und Petrus endet seinen ersten Brief eigentlich mit einer Ermahnung über die Gnade. Und um die soll es heute gehen. Wie wir bei der Vorbereitung zusammensaßen, kam die Frage auf, was ist Gnade? Die würde ich jetzt gern an euch weitergeben. Ihr habt sicher alle schon für die Gnade dem Herrn gedankt, bezeugt, dass ihr seine Gnade erfahren habt. Jetzt würde ich gerne von euch wissen, was ist Gnade? Ich habe mal die Verse über die Gnade mir einfach zusammengestellt. Und wenn man diese Verse einfach mal liest über die Gnade, dann hat man schon einen gewissen Eindruck, was die Schrift unter Gnade versteht, unter der Gnade, die wir erfahren. Und ich denke, das ist der wesentliche Punkt. Aber trotzdem, vielleicht mag noch der eine oder andere was sagen. Was ist Gnade? Wie habt ihr die Gnade erfahren? Das ist auch Gnade. Das sehen wir auch in der Schrift. Dass wir begnadigt sind in dem Geliebten, sagt der Epheserbrief. Es ist also die Errettung, die wir als unverdientes Geschenk bekommen haben, das ist auch Gnade. Wenn man mal anfängt, dann merkt man, es wird immer mehr. Es ist so als Frage gestellt gar nicht so einfach zu beantworten. Es ist einfach auch sehr viel. Petrus will hier die Gläubigen aus den Juden ermutigen, am Herrn zu bleiben, in der Gnade zu bleiben. Er spricht von dem Gott aller Gnade, er spricht von der vielfältigen Gnade und dann sagt er ihnen zum Schluss, ich möchte euch ermahnen und bezeugen, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Warum betont er das nochmal? Wir kennen den Petrusbrief inzwischen hoffentlich. Sie hatten schwere, starke Verfolgungen erlebt. Ja, Petrus spricht auch von der Feuerglut der Leiden. Also sie hatten sicher keine einfache Zeit. Aber auch das gehört zur Gnade. Und der Hebräerbrief, Kapitel 2, sagt er, dass Jesus Christus durch Gottes Gnade für alle den Tod schmeckte. Auch das ist Gnade. Für uns ist es erstmal ein unverdientes Geschenk, dass wir die Errettung geschenkt bekommen haben, unverdient. Der Römerbrief ist da auch sehr, sehr ausführlich. Sucht mal das Wort Gnade im Römerbrief, gerade in Römer 5, wo er viel drüber spricht, ist auch das Wort Gnade sehr, sehr häufig. Da möchte ich nochmal zur Errettung kurz zurückkommen, denn Petrus spricht, Kapitel 1, Vers 1 und 2, dass wir erwählt sind, den auserwählten Fremdlingen. Wir sind alle Fremdlinge in dieser Welt. Fremdlinge, auserwählt nach Vorkenntnis Gottes des Vaters. Es ist nicht so, dass wir willkürlich auserwählt sind. Das muss uns auch klar sein. Wir können nicht sagen, so wie wir vor einem Regal mit Bohnendosen stehen und dann nehme ich die und dann die und die. So hat es der Herr nicht gemacht. Es ist nicht willkürlich, sondern nach Vorkenntnis. Das heißt, Gott wusste vorher, wer sich eines Tages für ihn entscheiden wird. Wer diesen ziehen, was der Herr in Johannes 14 sagt, wenn ich erhöht sein werde von der Erde, werde ich alle zu mir ziehen. Er sagt alle, nicht nur manche, nicht nur die Auserwählten. Aber irgendjemand wird diesem Ziehen auch nachgeben. Ich war so berührt die Tage von Lukas 15, wo man sieht in diesem ganzen Kapitel, wie der ganze dreieine Gott arbeitet, um jemanden zu erretten. Machen wir einen kurzen Ausflug. Lukas 15 ist eigentlich mehr bekannt für das Kapitel mit dem verlorenen Sohn. Der Herr sagt, er spricht ein Gleichnis zu ihnen und erzählt dann drei Gleichnisse. Zuerst spricht er von dem Menschen, der 100 Schafe hatte und eins verliert und diesem Schaf nachgeht und es sucht. Der Sohn, er sucht uns. Er sucht. Jeder einzelne von uns war gesucht, wie ihr vorher bezeugt habt. Ihr habt nicht gesucht, aber der Sohn, Gott, hat euch gesucht. Er hat uns gesucht. Er sucht dieses eine Verlorene. Und dann kommt die Frau. Lukas 15, Vers 8 heißt dann, sie zündet ein Licht an und kehrt das Haus mit Sorgfalt, bis sie das findet, die Münze. Das heißt, eines Tages kam dann auch Licht. Der Geist erleuchtet. Ja. Johannes 16 sagt er, der Geist überführt. Irgendwann mal hat jemand gesprochen zu uns. Wir waren überführt. Da kam Licht. Plötzlich kommt Licht. Merke, ich bin gesucht und bekomme Licht. Und dann kommt das Dritte, die Umkehr zum Vater. Der wesentliche Punkt hier ist die Buße. Licht führt zur Buße. Und dann weiß ich, jetzt bin ich wirklich gerettet. Und nichts kann mich mehr aus der Hand des Herrn reißen. Da gibt es in Jeremia eine schöne Beschreibung. Jeremia 31, Vers 18, ab Vers 18b. Dort sagt er, lass mich umkehren, dass ich umkehre. Das zeigt, es ist so eine Wechselwirkung. Jemand spricht zu uns, der Sohn sucht uns, der Geist gibt Licht, er wirkt und irgendwann mal gebe ich diesem Wirken nach. Lass mich umkehren, dass ich umkehre, denn du, Herr, bist mein Gott. Jetzt geht's aber weiter. Denn nach meiner Umkehr empfinde ich Reue. Und nachdem ich zur Erkenntnis gelangt bin, schlage ich mir auf die Hüften. Ich schäme mich und bin auch zu Schanden geworden. Das ist ein interessanter Vers. Die Umkehr und es kommt auch, möchte ich sagen, eine gewisse Selbsterkenntnis. Ich sehe mich, wie ich tatsächlich bin. Ich sehe mich, wie Gott mich sieht, den alten Menschen. Und ich empfinde Reue, ich empfinde Buße. So wie Petrus, als der Herr zu ihm kommt im Lukas-Evangelium und sagt, fahr hinaus und er fängt die Fische. Dann erkennt er den Herrn und sagt, ich bin ein Sünder. Das ist auch eine Erfahrung, eine ganz ursprüngliche erste Erfahrung der Gnade des Herrn, wie er an uns wirkt, wie er uns zieht, wie er uns zurückbringt und zur Buße leitet. Da zum Abschluss noch Römer 2, Vers 4. Gilt für alle Menschen. Dort sagt er, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Nachsicht und Langmut? Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße leitet? Das ist immer das Erste. Eine Umkehr, wie der sogenannte verlorene Sohn. Irgendwann mal bekam er Licht über seinen Zustand und hat Buße getan über das, was er getan hat. Sagt, ich will zurückkehren, ich will umkehren. Und das ist die Gnade des Herrn, dass wir zurückkehren, eine Erfahrung der Gnade. Dann noch ein paar Verse dazu, weil es auch immer wieder angegriffen ist durch den Gedanken, ich müsste etwas tun. Das sitzt einfach tief im Menschen drin. Ich muss was tun für meine Errettung. Wenn ich was ausgefressen habe als Kind, sofort kommt der Gedanke, wie kann ich das wieder gut machen? Was kann ich tun? Und so ist natürlich für Christen, die aus dem Judentum kamen, waren es gewöhnt, etwas zu tun. Die ganzen menschlichen Religionen sind darauf angelegt, etwas zu tun. Das sieht man schon nach der Zerstreuung nach Babylon. Da wurde der Turm gebaut. Und man sieht diese Türme gerade im Nahen Osten, Mittleren Osten findet man heute noch diese Türme. Zikkurat, ein großer Stufenturm und oben ein kleiner Tempel drauf. Das heißt, der Mensch muss sich immer nach oben arbeiten. Das sitzt einfach im Menschen drin. Das ist auf der ganzen Welt verbreitet. In Südamerika findet man diese Stufentürme, wo sich der Mensch hocharbeiten muss zu Gott. Der Herr ist anders. Er kam zu den Menschen. Ja? In Apostelgeschichte 15, als es diese Diskussion gibt, muss man nicht vielleicht doch noch, sagt dann Paulus, wir glauben durch die Gnade des Herrn Jesus in derselben Weise errettet zu werden wie auch jene. Apostelgeschichte 15, 11. Oder Römer 3 lese ich noch vor, 24. Wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Dann natürlich ganz wichtige Verse im Epheserbrief 2,5. Er hat auch uns, als wir in den Übertretungen tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Oder 2. Timotheus 1, Vers 9, der uns errettet hat und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben ist. Das heißt, er kannte uns schon, das ist die Vorkenntnis. Er kannte uns und hat uns die Gnade schon, wie es hier heißt, vor ewigen Zeiten gegeben. Das ist aber nur ein Aspekt der Gnade, ein sehr wichtiger, sehr grundlegender, den jeder von uns erfahren hat und auch immer wieder erfahren kann. Wir leben sicher kein perfektes Leben, aber der Herr zieht immer wieder, leitet auch immer wieder, wenn was war, zur Buße. Dann können wir auch mit dieser Gnade zusammenarbeiten. So zum Beispiel, Paulus sagt in Römer 12, Vers 3, ich sage durch die Gnade, die mir gegeben worden ist, jedem unter euch und so weiter. Er sagt hier den Römern ein bisschen was Unangenehmes. Er ermahnt sie, sich nicht dieser Welt gleichzustellen, sondern zu dienen. Aber er spricht durch die Gnade. Er nimmt die Gnade, um es ihnen zu sagen. In Römer 12, Vers 6 dann, da wir verschiedene Gaben, Gnadengaben, die Gnade ist Charis, und die Gnadengabe Charisma. Verschiedene Gnadengaben haben nach der uns verliehenen Gnade. Und dann führt das auf und lasst es uns auch tun. Das heißt, dass wir durch diese Gnade, die wir haben, die wir erfahren, auch dienen. Dann ein bekannter Vers, 1. Korinther 3, Vers 10. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. damals in Korinth, als er ihnen das Evangelium gebracht hat und viele gerettet wurden. Er hat den Grund gelegt für den Aufbau der Gemeinde, als nach der Gnade Gottes als ein weiser Baumeister. Und dann natürlich ein ganz wichtiger Punkt, die Gnade zu erfahren. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum Christi zu verkündigen. Das Evangelium in seinem vollen Umfang zu verkünden, gehört zur Gnade dazu. Dann noch ein paar Punkte. Wie kann ich denn feststellen, dass ich die Gnade erfahre? Was ist die Auswirkung? Kann mir jemand was sagen? Ein Beispiel? Ich lese mal einen Vers vor. 1. Korinther 15, Vers 10. Dort ist ein wichtiger Vers. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade gegen mich ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes zusammen mit mir. Das ist eine Auswirkung der Gnade. Viel mehr gearbeitet als sie alle. Das ist eine Erfahrung der Gnade. Zumindest nach der Schrift, vielleicht nicht nach unserer Erfahrung, aber nach der Schrift. Paulus konnte viel mehr arbeiten. Das heißt, die Gnade trieb ihn auch an, hat ihn unterstützt, hat ihn gestärkt.
1. Petrus 2,19. Denn das ist Gnade, wenn jemand um des Gewissens willen Gott gegenüber Betrübnis erträgt, wie man zu Unrecht leidet.
Das auch, ja. Es betrifft auf jeden Fall unseren Wandel. 2. Korinther 1,12 zum Beispiel. Dort sagt er, unser Ruhm ist dieser, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in der Einfachheit und Lauterkeit Gottes, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in der Gnade Gottes unser Leben in der Welt geführt haben. Und das besonders bei euch. Dort sehen wir, die Gnade steht im Gegensatz zu fleischlicher Weisheit. Und man kann dem auch entnehmen, in dieser Gnade zu leben, macht uns einfach und lauter, so wie Gott. In der Einfachheit und Lauterkeit Gottes. Aber Gott ist einfach. Kompliziert sind wir. Nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in der Gnade Gottes unser Leben in der Welt geführt haben. Das heißt, dass man die Dinge auch dem Herrn abgibt. Das ist im Prinzip ähnlich wie Petrus, wenn er sagt, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Natürlich müssen wir manche Dinge überlegen, unser Leben nicht unüberlegt führen. Nicht sagen, der Herr wird es schon recht machen. Aber in fleischlicher Weisheit, wenn man den Korintherbrief im Zusammenhang liest, kann man sehen, dass er jetzt nicht sich überlegt hat, wie kann ich sie in menschlicher List fangen, sondern er macht es im Herrn. Er predigt das Evangelium in seinem ganzen Umfang und der Herr zieht und rettet. Dann ein ganz wichtiges Kapitel, wenn man das sehen möchte, das können wir jetzt nicht lesen. Das ist 2. Korinther 8. Da sehen wir eine ganz spezielle Gnade. 2. Korinther 8, Vers 1. Zudem tun wir euch kund, Brüder, die Gnade Gottes, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. Dass bei vieler Bewährung in Drangsal die Fülle ihrer Freude und die Tiefe ihrer Armut übergeströmt ist in den Reichtum ihrer Freigebigkeit. Denn nach ihrem Vermögen, das bezeuge ich, ja über Vermögen, gaben sie aus eigenem Antrieb und baten uns mit vielem Zureden um die Gnade und die Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen. Man muss das ganze Kapitel lesen. Dann sieht man die Erfahrung der Gnade, wenn ich sie wirklich erfahre, sie macht freigebig. Sie löst uns vom Mammon. Vers 9 lese ich noch, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, der reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Das ist auch Gnade. Das gehört auch dazu. Das ist auch das Kapitel, wo er dann sagt, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Das heißt, nicht, dass wir mit dem, was wir haben, gedankenlos, verschwenderisch umgehen, aber dass wir auch nicht dran hängen. Das ist eine Erfahrung der Gnade. Dann Kolosser 4, Vers 6 lese ich, euer Wort sei allezeit in Gnade, nämlich mit Salz gewürzt, so dass ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Das ist auch Gnade. Unser Wort, unser Sprechen soll in Gnade sein. Andere Verse, ein Wort, das Gnade darreicht, im Epheserbrief. Alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt. Was hat es die Bedeutung des Salzes hier in dem Zusammenhang? Was macht Salz? Konservieren, desinfizieren. Sehr wichtig. Das Salz gibt einen guten Geschmack. Es ist auch ein natürlicher Geschmacksverstärker, wenn man nicht zu viel dran macht. Das ist der dritte Punkt. Es macht durstig nach mehr. Wenn du so ein Wort hast, der dir zuhört, der will mehr. Das ist das Wort mit Salz gewürzt in Gnade. Es macht durstig. Drei Punkte. Dann lese ich Titus 2. Wir haben es vorher gelesen. Die Gnade ist erschienen, Rettung zu bringen allen Menschen. Die Gnade der Errettung ist für alle Menschen. Jetzt geht es aber weiter. Und erzieht uns. Das ist auch interessant, der Wechsel. Es ist manchmal wichtig, darauf zu achten, dass Paulus spricht ihr und plötzlich sagt er sie und manchmal sagt er dann wieder wir. Da muss man ein bisschen drauf achten. Die Rettung ist für alle Menschen, aber sie erzieht uns. Sie erzieht nicht die anderen, sondern sie erzieht mich. Und das ist ein Punkt, den kennen wir vielleicht gar nicht so. Das Erziehen, die erziehende Gnade. Und was ist das Ergebnis? Damit wir die Ungöttlichkeit und die weltlichen Lüste verleugnen, besonnen, gerecht und göttlich leben in dem gegenwärtigen Zeitalter. Die Ungöttlichkeit und die weltlichen Lüste verleugnen, das heißt, wenn sie hochkommen, muss ich sie ignorieren, will ich nicht. Verleugne die Ungöttlichkeit und die weltlichen Lüste. Verleugnen und dafür besonnen, gerecht und göttlich leben in dem gegenwärtigen Zeitalter. Wie? Indem wir die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Das ist ein wichtiger Punkt. Die Erwartung des Herrn hilft uns, wie wir heute, wie wir jetzt leben. Das hilft uns, durch die Gnade das entsprechende Leben zu führen. Nicht in Ungöttlichkeit und weltlichen Lüsten, sondern besonnen, gerecht und göttlich. Dann lese ich noch Hebräer 13, 9. Lasst euch nicht durch verschiedenartige und fremde Lehren umhertreiben, denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade festgemacht wird. Nicht durch Speisen, wovon keine Nutzen hatten, die danach wandelten. Das bezieht sich auf die Speisegebote. Aber das Herz wird durch die Gnade auch fest. Eine Erfahrung der Gnade ist, dass das Herz fest wird und sich nicht umhertreiben lässt von allerlei verschiedenartigen Lehren. Und dann kommen wir zurück zu Petrus. 1. Petrus 5, 5 hatten wir letztes Mal, aber ich möchte nochmal darauf eingehen. Ebenso ihr Jüngeren seid den Älteren untertan und gürtet euch alle mit Demut gegeneinander. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Das heißt, diese Gnade macht uns auch demütig. Wenn ich wirklich einer bin, der die Gnade erfährt, der die Gnade kennt, werde ich nicht hochmütig sein. Herr Jesus Christus, den Demütigen gibt er Gnade. Und der Vers im Zusammenhang zeigt, dass diese Gnade uns auch fähig macht, uns in die Ordnung Gottes einzufügen, so wie er es bestimmt hat, so wie er es möchte. Wir hatten letztes Mal ein bisschen davon, dass ich auch diese Ordnung akzeptiere, respektiere und lebe. Und Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Jakobus sagt das Gleiche, zitiert es auch. Das zeigt, es ist wichtig. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und dann gibt es noch eine spezielle Gnade, haben wir vorhin auch gelesen. 1. Petrus 1, 13. Darum begürtet die Lenden eures Denksinns. Seid nüchtern und setzt so eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Auf welche Gnade? Die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Also was die Gnade betrifft, da kommt noch mal was. Wir sind noch nicht am Ende damit. Ja? Und die ganze Bibel endet natürlich auch mit der Gnade. Der letzte Vers. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen Heiligen. Lob den Herrn.
Die Verse von Johannes 1 müssen wir vielleicht noch ansprechen. Dass die Gnade und die Wahrheit durch Jesus Christus geworden ist. Und dass aus dieser Fülle Gnade und Gnade nehmen dürfen. Gnade ist nicht nur etwas, was du bekommst, wie halt das Gesetz, das wurde durch Mose gegeben. Und jetzt bist du dazu angehalten, es zu halten. Aber die Gnade, sie ist durch Jesus Christus geworden. Er selbst ist diese Gnade, ja. Und wenn wir ihn empfangen, dann haben wir Gnade empfangen. Und das ist so geheimnisvoll, so reich, gell. Das macht so einen Hunger danach. Ich möchte Gnade bekommen. Und es ist eine Fülle an Gnade. Er sagt ja, von dieser Fülle haben wir alle genommen. Gnade um Gnade. Wenn du heute Gnade nimmst, dann kannst du morgen wieder Gnade nehmen. Du musst keine Angst haben, irgendwann ist sie zu Ende. Sondern da ist eine reiche Fülle da, von der du immer wieder neu nehmen kannst. Vielleicht schauen wir auf uns, gell, und sehen unsere Schwachheiten, unser Versagen, unsere natürlichen Eigenschaften, die auch nach Jahrzehnten immer noch dieselben sind. Oh, wir können neue Gnade nehmen. Uns nicht davon beeindrucken lassen, wo wir versagt haben, sondern wir nehmen Gnade vom Herrn Jesus. Schauen auf ihn, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Amen.
Also in 1. Petrus 5, Vers 10, den Vers wollte ich auch noch mal kurz erwähnen, da heißt es, der Gott aber aller Gnade, der euch berufen hat in seine ewige Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, nachdem ihr eine kleine Zeit gelitten habt, vollenden, befestigen, stärken und gründen. Und diese Reihenfolge, die ist ja schon bewusst gewählt, dass er nämlich anfängt mit vollenden. Wir würden anfangen mit stärken, befestigen und dann gründen und vielleicht auch vollenden. Aber ich denke, das war wirklich durch den Geist geleitet, der Petrus, dass er sagt, vollenden. Die Gnade vollendet. Sie beginnt nicht nur ohne unser Zutun, sondern sie vollendet auch, wenn wir mit der Gnade zusammenarbeiten, so wie wir es gehört haben. Die Gnade, sie wird dargereicht. Und durch die Gnade können wir vollenden. Der Bau des Tempels wurde vollendet, als der Schlussstein gelegt wurde, unter lautem Zuruf, Gnade, Gnade. Es war die Gnade. Und Paulus sagt auch, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und es ist wunderbar, wenn der Herr an uns durch diese Gnade so arbeiten kann. Denn was wir sind, sind wir aus Gnade. Was wir leben, leben wir aus Gnade. Das ist dieser Christus, dieser Zustrom des Geistes, der in uns etwas hervorbringt zu seinem Lob und zu seiner Herrlichkeit. Und mich hat es immer wieder ermutigt, ja, diesen Vers 10 zu lesen, dass es anfängt, gell, vollenden, ja, dass die Gnade sie vollendet. Und wie vollendet sie? Indem sie uns immer wieder befestigt, immer wieder stärkt und gründet. Gell. Zur Vollendung brauche ich dann die anderen Dinge, die ich jeden Tag erfahren kann. Mit der Gnade, aus der ich immer wieder schöpfen kann, gell, aus dieser Fülle. Lob den Herrn.
Paulus hatte ein großes persönliches Problem, das ihn auch in seinem Dienst gehindert hat. Und hier heißt es in 2. Korinther 12, Vers 8, um des Willen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir wiche. Und dreimal gefleht, geschrien, kann mir das gut vorstellen. Und er hat zu mir gesagt, schon das ist Evangelium, frohe Botschaft, Gnade. Er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir. Meine Gnade genügt dir. Also es ist alles in Ordnung. Kein Problem. Doch, er hat sein Problem behalten. Aber er hat die Gnade empfangen. Mitten in seinen Problemen. Die Probleme waren da, sie waren nicht weggenommen. Meine Gnade genügt dir. So vielfältig, wie wir heute gehört haben, ist die Gnade. Dass sie selbst in dieser großen Not genügend sein kann für einen Menschen. Lob den Herrn dafür. Denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollendet. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Aspekt hinzu. Menschen, die immer stark sind, stark sein wollen, ihre Stärke demonstrieren wollen, nie Fehler machen, das sind Leute, die haben es schwer mit der Gnade, die Gnade zu empfangen. Aber jemand, der seine Kraft, seine Fehler freimütig bekennen kann, der hat die Gnade schon bekommen. Meine Kraft wird in der Schwachheit vollendet. Am allerliebsten will ich mich deshalb meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi über mir zeltet. Lob den Herrn. Da hat er etwas entdeckt und das sollten wir uns auch mal vor Augen führen. In unserer Schwachheit. Ich will mich meiner Schwachheit rühmen, um der Kraft Christi willen. Ich brauche seine Kraft. Und dann sagt er, darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen. Lob den Herrn. Er wird misshandelt, er wird verfolgt. In Nöten, an Verfolgungen, an Bedrängnissen um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Diese Erfahrung ist herrlich. Er fürchtet nichts mehr. Keine Nöte, keine Verfolgung, keine Bedrängnisse, keine Situation. So oft war er ja schon in Lebensgefahr. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Durch Christus, durch seine Gnade.
Noch einen kooperativen Aspekt von der Gnade. Das ist, glaube ich, mit die erste Erwähnung in Apostelgeschichte bei dem Wort Gnade. Ich lese mal vor, Apostelgeschichte 4, Vers 31 bis 33. Da heißt es, als sie gebetet hatten, erbebte der Ort, an dem sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern ihm gehöre, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und dann heißt es in Vers 33, mit großer Kraft gaben die Apostel Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war auf ihnen allen. Diese Gnade ist etwas Besonderes, was wir auch in der Gemeinde erfahren, wo wir in Einheit zusammenkommen. Trotz so vieler Unterschiede, so vieler Differenzen im Charakter, in den Meinungen, in den Erklärungen, in praktischen Dingen, trotzdem gibt es eine Gnade, die uns zusammenhält und die uns immer mehr festmacht in der Einheit und auch alle Andersartigkeiten überwinden lässt. Wie wir gesungen haben, wir überwinden weit durch Christus in uns. Es ist tatsächlich diese Gnade, die Gott uns gibt und die er selber ist, die er in seinem Leben ist, die der Geist selber ist und uns gibt, damit wir seine Bilder gleichgestaltet werden. Er muss uns ja von sich selber geben, nicht nur etwas von ihm, sondern sich selber, um uns so eins zu machen, wie der Sohn und der Vater eins sind in dieser Gemeinschaft. Und das ist die Herrlichkeit Gottes, diese Gnade in dieser Gemeinde, in seinem Haus zu leben, wo diese Gnade alle Zeit strömt und alles überwindet. Was immer der Feind versucht an Schwierigkeiten, an Kritik, an persönlichen Dingen, all das kann man überwinden durch diese Gnade, die mit unserem Geist ist und uns erreicht hat. Lob den Herrn für die Gemeinde und für diese Herrlichkeit in dieser Gnade, so eins zu sein. Das übersteigt eigentlich menschliche Vorstellungen und menschliche Fähigkeiten. Das kann nicht einmal KI kann das machen mit aller menschlichen Weisheit. Das kann die Gnade machen, die aus einer anderen Quelle kommt, die Christus uns gebracht hat. Lob den Herrn dafür.
Ja, das ist doch sehr ermutigend und glaubensstärkend, wenn wir sehen, die Gnade wird uns vollenden, festigen und gründen. Wir haben so eine Zuversicht, dass die Gnade, die das ganze Errettungswerk des Herrn umfasst an uns, einschließlich unserer Umwandlung, Gleichgestaltung mit allen Eigenschaften des Herrn, die er in uns auch gegeben hat und verwirklichen kann, dass wir zum Ziel kommen. Ich bin wirklich sehr ermutigt durch das Wort. Andererseits war ich auch erinnert, es ist eine begrenzte Zeit. Jetzt ist die Zeit der Gnade. In 2. Korinther erwähnt Paulus diese Stelle, das ist, glaube ich, ein Zitat auch aus Jesaja. Ich habe dich zu einer angenehmen Zeit erhört. Ich habe dir an einem Tag der Errettung geholfen. Siehe, jetzt ist eine wohlangenehme Zeit. Es ist auch die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag der Errettung. Wir wissen, das ist jetzt diese besondere Zeit zwischen dem ersten und zweiten Kommen des Herrn oder bis zur Entrückung der Gemeinde. Das ist die Zeit der Gnade, wo jeder, egal was er für Sünden mit sich bringt, diese große Errettung noch erfahren kann. Aber die Zeit wird auch ein Ende haben. Das spornt mich auch immer wieder an, den Menschen zu sagen, jetzt ist noch Gelegenheit. Auch wenn gesagt wird, weshalb greift Gott nicht ein, warum lässt es dieses zu? Aber jetzt ist noch Zeit der Gnade. Jetzt kann man noch die große Errettung annehmen. Das ist doch wunderbar, Herr. Aber das sollen wir auch weiter sagen. Diese Zeit ist nicht ewig. Sie ist wunderbar, bringt uns zum Ziel, kann jeden, auch den ärgsten Sünder, zu einem Sohn machen. Aber wir müssen die Zeit auch nutzen, Geschwister. Lob den Herrn, wir leben noch in der Zeit der Gnade.
Jesaja 54, Vers 10. Denn die Berge werden wohl weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Ja, ich danke dem Herrn für dieses Wort, dass die Gnade, ja, sie ist erfahrbar, sie ist da. Der Herr selbst ist diese Gnade. Ja, ich möchte auch diese Zeit noch auskaufen, Gnade zu nehmen und mich von der Gnade erziehen zu lassen. Ja, der Herr ist wunderbar. Er weicht nicht. Diese Gnade wird nicht von uns weichen. Amen.
Ja, man kann mit der Gnade viele Erfahrungen machen. Was sehr interessant ist, wenn man durch das Wort geht und mal schaut, was man mit der Gnade alles tun kann. Allein in Petrus. Man kann die Gnade darreichen, kann die Gnade austeilen. Und einer der letzten Verse hier ist, dass er durch Silvanus geschrieben hat, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Das ist doch auch wunderbar. Wir stehen in der Gnade. Ja, in vielerlei Situationen will der Herr uns lehren, in der Gnade zu stehen. Und wenn wir in der Gnade stehen, dann werden wir auch merken, dass er der Gott aller Gnade ist. Für allerlei Situationen, gell? Für einfache, für schwierige, für hohe, für tiefe, er ist der Gott aller Gnade. Wir können Gnade nehmen, wir können Gnade austeilen und wir können uns auch befestigen lassen, vollenden, stärken und gründen. Lob den Herrn.